2. Korinther 12, Vers 1 bis 10. Es gab damals in der Gemeinde von Korinth leidenschaftliche Diskussionen, die von den Gemeindegliedern aufgewühlt wurde, wer eigentlich der bessere Prediger ist und wer mehr Gaben hat und wer das alles besser kann. Dann haben sie das so zusammengezählt und sagen eigentlich, der macht's besser, aber der macht's noch besser und der andere macht's noch besser. Es gibt ja Unterschiede. Da greift Paulus ein, nachdem er auch aus seinem Leben einiges erzählt hat, im 12. Kapitel. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, es töricht ist. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Und dann spricht er in verdeckter Weise von sich. Er möchte nicht einmal diese Erlebnisse so erzählen, dass die Leute an ihm hängen bleiben. Deshalb sagt er, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Die Leute, mit denen wir tagtäglich zusammenleben, die achten sehr genau darauf, wie wir leben. Da sagen die, Mensch, behalt nur deine frommen Sprüche für dich. Und von Predigen wollen die sowieso nichts wissen. Ach, die sagen, komm, am Sonntag in die Kirche gehen und unter der Kanzel sitzen und fromme Worte anhören. Nee, nee, wir achten auf das Leben. Wie lebst du denn? Hoffentlich legen sie auch großen Wert darauf und bemühen sie sich, weise zu handeln. Wir wollen doch Gutes tun an allen Menschen, wahrhaftig sein und doch voller Liebe. Aber wenn ich mich messen und vergleichen wollte mit dem Apostel Paulus, der hat erst vorbildlich gelebt. Wenn man das noch einmal durchgeht in dem Kapitel, das vorher da kommt vor unserem Abschnitt, so hat noch keiner hingebend Gott gedient wie Paulus. Er hat Tag und Nacht sich für die Schwachen eingesetzt, kein Weg war ihm zu weit, keiner Gefahr ist er ausgewichen, er hat auch mehrfach dem Tod in die Augen geschaut, er hat Misshandlungen erlitten, er hat das Martyrium ertragen und immer war er voller Liebe und Geduld. So muss man leben können. Das ist doch ein Vorbild. Aber wenn Sie den Apostel Paulus hören, dann sagt er, nein, nicht mein Leben ist mir so wichtig. Obwohl das ohne Tadel war. Was ich predige, ist wichtig. Was predigst du, Paulus? Er sagt im Korintherbrief, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Das war ihm wichtig. Warum hast du dieses Thema, das in unserer Zeit doch kaum jemand interessiert, Paulus? Du könntest doch so viel Sprüche machen, jetzt von deinem Leben her, die Menschen anlocken. Paulus sagt, nein, viel wichtiger ist mir mein Wort vom gekreuzigten Christus. Weil er sagt, ach, das, was ihr seht an mir, das täuscht doch alles. Wisst ihr, dass ich jede halbe Stunde und öfter die Gnade Jesu brauche, die mich rettet? Ohne Jesus bin ich ein verlorener Mensch. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll dich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Auch im besten und vollkommensten Leben mit allen guten Taten bleiben wir vor Gott verloren, wenn nicht er uns freispricht und er uns rettet. Mein erster Punkt, man kann sich gewaltig täuschen, man kann sich gewaltig täuschen. In diesen Tagen sind ja die Zeitungen voll mit Schlagzeilen von der Firma Coop. Ich habe dieses Großunternehmen immer bewundert. Die haben ja jedes Jahr Tausende von kleinen Läden geschluckt durch ihre große Geschäftspraxis. Und das war immer imponierend, wenn man in die Verkaufshallen trat. Und plötzlich macht man die Bilanzen auf und schaut genauer hin und dann merkt man, da ist ein Riesenmanko, also 2,1 Milliarden, das ist für mein Taschengeld schon viel. Also da ist ein Manko, das ist nicht abgedeckt, das war alles nur nach außen hin gespielt. Erfolgreiche Geschäftsbilanzen, ich möchte heute Morgen nicht über ihre Wirtschaftsbilanzen sprechen, aber ob wir als Christen nicht auch manchmal so einen trügerischen Schein verbreiten, da leben wir als flotte Christen. Die anderen sagen, guck mal, ist ein anständiger Kerl, wie schön der das macht. Verbreiten nach außen so ein Bild. Und da gibt's doch auf der anderen Seite unserer privaten Lebensbilanz ein Riesenmanko. Ach, darüber wollen wir heute nicht reden. Darüber müssen wir reden. Solange wir leben, darüber müssen wir reden. Paulus hat sich mit den Gemeinden herumgestritten. All diese Briefe sind in Auseinandersetzungen entstanden. Er hat Sorge gehabt um den Weg der Christen, wenn das damals schon bei den ersten Christen der Fall war, wie viel mehr heute. In Korinth war eine Gefahr aufgetreten, die in den anderen Gemeinden nicht da war. Die Gemeinde suchte immer mehr zu leuchten und zu strahlen, dass sie das recht verstehen. Sie wollten das nur aus besten Motiven für Jesus. Wir wollen mehr von seinen Gaben haben, mehr in die Welt das Licht Jesu hineinleuchten lassen. Unser Leben muss doch durchscheinend werden. Und darum strebten sie nach mehr und mehr und mehr von der Herrlichkeit Jesu. Das ist doch nicht schlecht. Aber Paulus sagt, passt auf, ihr bewegt euch auf einem Grat. Wisst ihr, dass ihr auch bei allem großen Lebenszeugnis Menschen seid, die ohne Jesus völlig verloren sind? Und redet in euren Gemeinden immer vom gekreuzigten Jesus. Dass er euch immer daran erinnert, wir sind, auch wenn wir noch so viele gute Taten vorweisen können, auf der anderen Seite doch Leute, die an so vielem schuldig werden und so viel Nöte mit ihrem Leben herumtragen und so viel nicht lösen können. Bleibt doch oben auf dem Grat und er ringt mit ihnen und er schreibt ihnen einen Tränenbrief, der leider nicht mehr erhalten ist, weil er solche Sorge hat um die Gemeinde. Bleibt sie noch hier auf dieser Linie? Ich habe gestern Dr. Fritz Grünzweig im Krankenhaus besucht. Er wurde an einem Tumor operiert.
und liegt sehr schwer im Krankenhaus. Aber in den wenigen Minuten war er doch ganz ansprechbar. Und ich habe gesagt, ich muss da heute über die Schwachheit predigen. Und ich hätte das gern aus deinem Mund, Fritz. Wenn du da jetzt so durchgehst und nicht die Ärzte wissen, wie sie das alles in den Griff kriegen. Fritz, habe ich gesagt, warum war denn die Gemeinde von Korinth so anfällig für dieses Leuchten, für dieses Strahlen? Warum hat sie denn das Kreuz Jesu so gerne als eine zweite Sache auf die Seite geschoben? Dann guckt er mich nur an und lächelt und sagt, das ist nicht bloß in Korinth so, das ist auch in Stuttgart so. Und das ist nicht bloß vor 2000 Jahren so gewesen, sondern auch heute. Und das ist nicht bloß bei den Griechen so, sondern auch bei uns Schwaben. Wir sind so stolze Leute. Wir wollen einfach immer bloß groß sein, immer leuchten. Und selbst wenn wir einmal die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren haben und uns Gott wunderbar die Schuld vergeben hat, dann schütteln wir das doch gleich wieder ab und wollen ohne ihn stark und mächtig sein. Spielt in unseren Tagen wieder eine große Rolle, wie man mehr Kraft kriegt. Sitzt hier bestimmt kein einziger in der Kirche, der nicht mehr Kraft will. Noch mehr Kraft. Die Fülle der Kraft. Power, sagt man heute. Ist das beim im Radio, steht es rechts dran, Power, wo die Bässe so dumpf rauskommen. Richtig, dann wumm, wumm, wumm. Ich will doch mehr in meinem Christenleben herausleuchten lassen, dass es die Welt erbeben lässt. Ich wollte doch mit 1000 Armen die Menschen zu Christus führen. Und Paulus sagt, Power kriegt man nur, wenn man ganz am Ende ist und nicht mehr weiter kann. Wenn wir ganz schwach sind, dann kommt erst die Kraft Gottes zum Zug. Ich war dankbar, wie mir Fritz Grünzweig dort im Krankenbett auch noch ein anderes Wort sagte und mich daran erinnerte und sagte, es war einer der großen Geisteshelden unseres deutschen Volkes, ein Humanist ohne Gleichen, der verehrt und vergöttert wird, der gesagt hat, ich kann in meinem Leben alles ertragen, außer drei Dinge, die kann ich nicht ertragen. Wanzen, Knoblauch und das Kreuz. Das Kreuz, das unsere Lebensleistung durchstreicht. Und wenn wir hier Gemeinde unter dem Kreuz Jesu sind, wir haben doch schon oft die Versuchung gespürt, dass wir jetzt etwas Neues machen wollen, strahlen und leuchten. So wie wir die Aufgaben anpacken und sagen, Gott muss mir halt noch ein bisschen mehr Zurüstung geben, aber dann kriege ich das schon hin. Man kann sich gewaltig täuschen. Und unter dem Kreuz Jesu, da hört das Theaterspielen auf. Und dann werden wir immer nur dran erinnert, dass gar nichts geht ohne das unbegreifliche Erbarmen Jesu. Gar nichts läuft, gar nichts können wir. Ohne ihn läuft nichts mehr. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Da muss uns Gott erst darauf hinstoßen. Das Erste, was ich sagen wollte, das war ja dieses mit dem Überheben. Paulus sagt, ich will mich nicht überheben, ich will nicht oben wegfliegen, ich will nicht ohne Bodenhaftung bleiben. Ich bin so froh, dass immer wieder in meinem Glauben die tagtäglichen Nöte und Schwierigkeiten mit dabei sind. Und jetzt sagt er, da muss uns Gott erst drauf hinstoßen. Und bei ihm ist das auch immer wieder so, dass er dann, wenn er so erhoben ist, und das gibt es im Glaubensleben, es gibt wunderbare Erfahrungen. Ich bin in Veranstaltungen gesessen, da will man nicht mehr heimgehen. Da sagt er, das ist so schön, das ist wie im Himmel. Paulus sagte, ich hörte unaussprechliche Worte. Und dann bricht dieser Gegensatz auf, dass er wenig später völlig verzweifelt ist, weil der Pfahl im Fleisch in ihm wütet. Und er fühlt sich wie ein Schiff, das auf ein Riff aufgelaufen ist. Und im tosenden Sturm treiben die Schiffbrüchigen im Wasser. Und woran sollen sie sich denn halten? Gerade noch waren sie in stolzer, flotter Fahrt. Und dann können sie sich nur an den einen Felsen dahin hängen. Da ist ein Halt. Das, was uns rettet in unserem Christenleben, sind gar nicht die erhabenen Stunden der Erfahrungen, die wir mit Jesus wirklich machen können, sind auch nicht die erlebten Wunder, die wir oft in Fülle machen. Wo ich mich dran halten kann, das ist nur das Kreuz Jesu. Jesus starb für mich. Und er hält mich ganz, ganz fest und lässt mich nicht los. Dass selbst ein so erfahrener Apostel wie dieser Paulus matt gesetzt wurde, dass Gott sowas zulässt. Wo ist denn Gott, wenn plötzlich die Kräfte so geschwunden sind und dass sie sich etwas vorstellen können, wie schwer das war? Ich finde gut, dass Paulus nicht genau sagt, welche Krankheit er hatte. Sonst würden wir sagen, meine Krankheit ist ein bisschen anders. Er spricht so für alle. Und sie können all ihre Nöte jetzt dahinter sehen. Aber er spricht von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Ich weiß nicht, ob Sie einmal geboxt haben und dann so einen Schwinger abbekommen haben, der voll ins Gesicht geht. Es gibt so ein paar harte Männer unter uns, die haben es schon mal erlebt, dass sie Sternchen sehen. Wenn Paulus das beschreibt, dann ahnt man, was das ist. Dass ihm Hören und Sehen vergeht unter diesen Angriffen der höllischen Mächte. Waren das Versuchungen, waren das Nöte? Das ist so schlimm, dass Sie jetzt nur wissen sollen, das, was Sie im Augenblick niederdrückt und was Sie bekümmert, das kommt bei Paulus alles hier vor. Diese schrecklichen Nöte, die ihn niederstrecken, damit er sich nicht überheben soll. Und er sagt das auch noch in dieser Sprache, mir ist gegeben, so wie sonst Gott nur seine Gnadengaben verleiht. Mir ist eine besondere Gnadengabe zuteil geworden. Ich las bei Watchman Nee, dem unvergesslichen chinesischen Zeugen der Hausgemeinde, dass er sagt, wenn man das Neue Testament liest, beobachtet man, dass Ungläubige relativ schnell geheilt wurden. Aber auch, dass manche Gläubigen ihre körperlichen Leiden behielten. Trophimus musste von Paulus krank in Milet zurückgelassen werden. Steht drin, dass Gläubige krank werden. Und Timotheus hat einen kranken Magen und auch Paulus kämpft mit der Krankheit und wird nicht geheilt. Aber das ist nötig. Und Watchman Nee fügt hinzu, das, was uns so Not macht in der Hand Gottes, wird mir zum Medikament, mir zur Heilung und zum Segen. Und Paulus will das gar nicht abschütteln, seinen Pfahl im Fleisch, sondern er bejaht ihn und sagt, er gehört dazu. Wir sollten heute wieder mehr davon reden, nicht bloß von körperlichen Leiden. Ich weiß, dass reich gesegnete und tiefgläubige Menschen oft durch schwerste Depressionen und Anfechtungen gehen und der Herr lässt zu. Und sie finden keinen Grund mehr, an dem sie sich halten können oder auf dem sie stehen könnten. Und sie schreien zu Gott. Auch davon erzählt Paulus, ich habe 3-mal zum Herrn gebetet. Oft geht das so munter in den Berichten der Christen. Vielleicht haben sie es auch schon manchmal gedacht, wenn sie es hören, Gebetserhörung. Und alles war gut. Und er hat 3-mal gebetet und nichts geschieht, keine Besserung. Aber der Herr redet, aber der Herr redet. Er ist doch da, er ist doch mittendrin da. Ich habe mich gefreut, wie vor ein paar Tagen in die DEA kam, wie der Herr Bundesminister für wirtschaftliche Entwicklung unsere Arbeit von christlichen Fachkräften international lobt. Ist doch schön, wenn so viele schimpfen, tut es auch mal gut, wenn einer lobt. Aber dann war es so gut, dann kam Gunter Kiene zurück vom Tschad und von Niger und erzählte, wie unsere Leute da draußen arbeiten. Die Monika Hausmann, die ist eine besonders fröhliche, liegt mit Gelbsucht da nieder. In einem Krankenhaus, wo ein Arzt sagte, als er durchging, da musste ich zuerst erbrechen. So sind die hygienischen Zustände. Wissen Sie, dass man einfach immer in diese Tiefen geführt wird, dass man das sieht, wo Gott wirkt, da führt er uns oft in große Tiefen und kann uns zerbrechen. Und dann in diesem Kinderheim in Abéché, im Tschad, das da weit ab der Hauptstadt liegt, trostlosen Verhältnissen in diesem dürren Sahel, und da sind diese zwei schwäbischen Krankenschwestern, diese jungen Frauen. Und Gunther sagte, wenn man die Kinder sieht, da kriegt man einen maßlosen Ekel, wie da der Kot an denen runterläuft und das Gesicht. Und dann sagten die Schwestern nur, ach, weißt du, wir haben zuerst auch so gedacht. Aber wir sind jetzt gern da. Dann nimmt sie so ein Kind und gibt einen Kuss ins Gesicht, weil diese Moslemkinder etwas spüren müssen von der Liebe Jesu. Und dann meine ich, sind das oft gar nicht unsere großen Worte, wenn man heute redet von den wachsenden Millionenzahlen der Christengemeinden und Hunderttausenden von Neugründungen und was alles geschieht? Baut Gott heute nicht sein Reich dort, wo es ganz gar nicht schön ist, gar nicht besonders scheint, unscheinbar ist, wo es ganz schmutzig und wüst aussieht, dort wo du lebst, mitten an deinem Platz, da so wie dein Glaubensleben ist. Wir brauchen vor Gott nicht zu scheinen und zu strahlen, und wir brauchen nicht diese Worte zu machen. Gott muss uns erst wieder draufstoßen. Ich habe es Ihnen einmal erzählt, wie mir das die größte Freude war, wo es in einem Brief einer Krankenschwester hieß, die so begabt war, auch als Hebamme, dass sie nur noch das eine hält an diesem Platze. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. Hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Das trägt mich. Die erhebenden Stimmungen, die Siegeserfahrungen, die können schwinden. Noch das Letzte. Das Größte ist genug für dich. Der Herr redet zu dem Paulus und sagt, du, Paulus, meine Gnade ist doch da. Ich bin für dich gestorben. Und ein großer Apostel, der so viele zum Glauben führen durfte, ist einer, der am Ende auch nur aus Gnaden gerettet wurde. Auch nur? Wie denn sonst? Wie jeder von uns? Und wenn er etwas gewirkt hat in seinem Leben und wenn Gott ihn benutzt hat, auch mit seinen Gaben, dann war das nur Gnade. Wenn Sie einmal das verfolgen in der Bibel, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat durch die Jahrhunderte, wie er sein Volk Israel gesucht hat, versprengte Flüchtlinge in der Wüste, die er gesammelt hat beim Auszug aus Ägypten, wie die treuen Freunde Jesu schwache Menschen waren, voller Fehler und Mängel. Und dann kommt immer wieder in der christlichen Gemeinde der Stolz hoch und das Scheinen wollen und das Selbstgefallen und das Großreden und das Genieren an Jesus. Dabei alles, was wir sind, bleiben wir doch immer wieder nur durch ihn. Lass dir an meiner Gnade genügen, das ist doch genug für dich. Wir müssen ja alle einmal noch durch die Todesstunde hindurch. Und dann sind alle unsere Verdienste und unsere großen Taten sowieso ohne Bedeutung. Wir werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade. Das, was Jesus dann sagt, der ist angenommen, für den bin ich gestorben. Dem habe ich die Schuld vergeben, das trägt mich. Alles andere kann man vergessen und auf die Seite schieben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, oder man kann übersetzen, vollendet sich in der Schwachheit. Das kann doch erst wirken, wenn wir aufhören, stark zu sein, wenn unsere Kräfte schwinden. Das sind Segenszeiten, wenn uns Gott in diese Schwäche führt, wenn er uns arm und leer macht. Und daran müssen Sie denken, wenn Sie hindurchgehen durch diese schwachen Stunden. Ein Freund von mir, der hat eine Reise gemacht durch Brasilien und er kam nach Manaus, am Amazonas gelegen, 1300 Kilometer vom Atlantik hinweg, und er wollte die Kathedrale sehen. Und auf dem Weg zur Kathedrale kam er in einem schlichten Haus vorbei, und da stand Sala Evangelica dran. Und er geht hinein und sieht da drin eine Frau aus den Favelas, aus den armen Hütten, wie sie betet, ihre Jesuslieder singt. Und er sagt, ich stand hier und sah etwas von der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Ich wollte nicht mehr die Kathedrale von Manaus suchen. Ich hatte das Reich Gottes gefunden, wo Gott heute in unserer Welt Wohnung macht. Auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir wollen gar keine Bilder mehr haben. Es verwirrt heute die Christenheit, was sie alles wollen. Groß machen und imponieren. Natürlich nur für Jesus mit bester Absicht. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen da bleiben, wo wir sind. Aber dass die Kraft Christi bei uns wohne. Das ist genau das gleiche Wort vom Wohnen, wie es in Offenbarung 7 heißt. Der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Die Gegenwart des erhöhten Herrn Jesus, heute mitten unter schwachen Leuten, mit allen Mängeln und Fehlern. Und so will ich mich an Jesus hinhalten. Und es soll gar nie eine Verwechslung sein. Das, was wir mit unserem Leben machen können, hängt gar nicht so an unseren Gaben und gar nicht an dem, was wir sind. An der Gnade Jesu, der mit sündigen, fehlsamen Menschen arbeitet. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen ist, auch nun mein Gott für mich. Amen.